Ja, dürft euch setzen. Und mit mir den Thessalonicher Brief aufschlagen. Den zweiten Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher 3. Und wir lesen die ersten 6 Verse. Thessalonicher 3, die ersten 6 Verse. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie bei euch. Und dass wir errettet werden vor den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die ihr von uns empfangen habt. Soweit Gottes Wort. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Betet mit mir, dass der Herr durch sein Wort zu uns kommt und uns ausrichtet, sein Wort recht zu empfangen. O Herr, wir kommen, weil wir unfähig sind, dein Wort recht zu bedenken, dein Wort recht zu reden, dein Wort recht zu empfangen und noch viel weniger es zu tun. Darin zu leben, darin zu denken. Wir bitten dich, hilf du unserer Schwachheit auf durch den Beistand deines Heiligen Geistes. Du hast es verheißen, du hast gesagt, dass derselbe überführen wird von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Du hast verheißen, dass er dich verherrlichen wird, weil er von den Deinen nimmt und uns verkündigt. Herr, darum schauen auch wir weg von uns und wollen von uns wegschauen. Du findest nichts, keine Gründe in uns, uns diesen Segen zu geben. Wir finden alle Gründe in Christus. Er hat vollkommen vor dir gelebt. Er ist unser Stellvertreter, unser Mittler. Er ist der, der für uns deine Gerechtigkeit erfüllt hat. Und er ist das Opferlamm geworden, das Lamm, das geschlachtet wurde für unsere Sünden. Darum preisen wir dich und bitten dich, dass er nun auch die Grundlage, die Quelle aller Segnungen ist. Komm du und segne uns durch dein Wort. Hilf uns auf durch deinen Heiligen Geist, damit er auch hochgepriesen wird an uns und in uns und durch uns. Zu deiner Ehre. Amen. Wenn wir genau hinschauen auf diesen paar Verse, dann merken wir, dass sie immer wieder nach unseren Blick nach oben richten. Und das ist etwas sehr Entscheidendes. Ich habe eigentlich hier 3 oder 4 Anweisungen, 4 Befehle, die mitten in diesem Text drin sind oder die in diesem Text drin sind. Aber diese Befehle kommen aus einer Blickrichtung, die nach oben schaut. Das heißt, die zum Himmel schaut, zum Vater und zu seinem Sohn. Das seht ihr auch an dem letzten Vers nochmal sehr gut zusammengefasst, wenn es dann heißt, der Herr lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Und daher sehen wir, dass er wirklich möchte, dass sie Gott, den Herrn, sehen und den Herrn Jesus Christus. Aber die 4 Anweisungen sind: bete, glaube, gehorche und wache. Also bete, glaube, gehorche und wache. Nun, wenn wir gleich am Anfang anschauen, dann sehen wir, dass er die Brüder oder die Gemeinde bittet, damit sind auch die Schwestern gemeint. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, so wie auch bei euch. Wenn wir jetzt hier sehen, dass er sie auffordert zum Gebet, dann zeigt er oder dann bringt er eine Dringlichkeit mit sich, eine Dringlichkeit für sich zu beten. Also Paulus sah es als notwendig an, zu beten, viel zu beten. Wir wissen, dass Paulus beständig im Gebet verbrachte, Tag und Nacht, dem Herrn Jesus da nacheiferte, ein Mann des Gebetes und des Flehens war. Und er sagte, ich höre nicht auf, für euch zu beten. Das sagte er den Philippern, das sagte er den Kolossern, das sagte er den Thessalonichern. Und ich bin wirklich, wie soll ich sagen, am liebsten würde ich auch mal hineingeschaut haben in diese Gefängniszelle, in der Paulus später war, und da mit den anderen zuschauen, um mit den anderen zuzuschauen, weil er sich da eben nicht mehr verbergen kann, wie er vor Gott fleht für die Einzelnen und betete. Und Gebet ist in allererster Linie nicht einfach eine praktische Übung, eine christliche Übung, nicht einfach nur eine Anweisung, die wir als Pflicht erfüllen, sondern Gebet hat immer etwas zu tun mit einem Bewusstsein meiner Abhängigkeit von Gott. Dein Gebetsleben, wie du betest, aber auch wie viel du betest, hat sehr viel damit zu tun, inwieweit du verstehst, wie abhängig du bist von Gott, um von Gott zu empfangen, was du im christlichen Leben, was du in deinem Leben brauchst. Und wie weit du verstanden hast, dass Gott nun mal bestimmt hat, dass du die Gaben, die er dir, und jetzt mache ich einen komplizierten Satz, aber es ist wichtig, dass wir den verstehen, dass er dir die Gaben, die du brauchst, die er dir in Christus Jesus schon gegeben hat, zugesagt hat, dass du sie empfängst durch Beten. Gott will also, dass das Gebet unsere Beziehung zu ihm aufrechterhält, dass unser Gebet der offene Kanal ist zum Himmel. Und ihr merkt schon etwas, ich kann nicht Christ sein, definieren über eine Theologie, über ein Konzept, über Standards, was man tut oder nicht tut, sondern Christ sein ist zuallererst ein Vertrauen auf Christus und die Gemeinschaft mit Christus, mit dem Vater und mit seinem Sohn durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets. Er nimmt uns immer wieder hinein in die Blickrichtung nach oben. Der Geist seufzt in uns, sagt Paulus in Römer 8. Er seufzt in uns und fleht in uns. Er vertritt uns vor Gott. Er macht unsere unvollkommenen Gebete so, dass sie vor Gott wohlgefällig sind. Und das ist, was Gebet macht. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges. Also mein Gebet zeigt erstmal, mein Gebet zeigt, ob ich Gott zur Quelle meines Heils habe. Aber mein Gebet ist im Endeffekt ein Ausdruck, das heißt eine Darstellung meiner Abhängigkeit. Wenn du nicht viel betest, dann hast du natürlich die Anweisung verworfen, die der Herr dir gibt, um zu beten. Aber das ist eigentlich gar nicht das Wesentliche. Du betest weniger, weil du dir selbst vertraust. Und du würdest mehr beten, je mehr du verstehen würdest, wie unbrauchbar und unfähig du bist zu allem Guten. Und dass der Herr es ist, der gibt und der reich gibt und der gute Gaben gibt. Und jetzt sehen wir den Apostel, den, der die ganze Welt damals umgekrempelt hat, den Gott benutzt hat, die ganze damalige heidnische, gottlose Welt umzukrempeln, dass wir bis heute die Früchte dieser Segnungen empfangen. Den Gott so benutzt hat, der war sich bewusst seiner Abhängigkeit von Gott. Er sagt nicht, ich, Paulus, bin der Mann der Erkenntnis, der Mann der besonderen Gaben. Schaut, durch mich sind die ganzen Heiden zum Glauben gekommen, so viele Gemeinden gegründet worden. Ich bin der Superexperte in Evangelisation, in Predigt und so weiter. Nein, schaut, was er sagt, betet für mich. Betet für mich. Ich kann gar nichts. Ich bin absolut unfähig zu all dem, was ich tun sollte. Und schaut, das war die Quelle seiner Segnungen. Das war die Haltung, die Gott gebraucht hat. Ja, wir wissen sogar von Paulus, dass er Furcht davor hatte, aus seinem Verstand heraus, aus seiner intellektuellen Begabung heraus, Leute einfach intellektuell zu überzeugen und zum Christentum zu führen und dass er damit falsche Christen produziert. Und er fürchtete sich sogar davor, Leute emotional zu beeinflussen, sodass sie aus emotionalen Regungen sich bekehrten und dadurch falsche Christen waren. Paulus sagt also, als er nach Korinth kam zum Beispiel, sagt er, ich nahm mir vor, nicht auf Menschenweise zu euch zu reden, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Weil er wusste, wie schnell er dem Herrn widersteht, indem er eigenes hineinbringt in das Evangelium. Und so fordert er alle Gemeinden immer wieder auf, für ihn zu beten. Betet für mich. Und wenn wir jetzt schauen, wir lesen das im Epheserbrief, Epheser 6, da sagt er, dass sie für ihn beten sollen, dass Gott ihm Freimütigkeit schenkt. Also wir könnten sagen, Paulus, du hast doch so viel Übung, du bist doch so ein erfahrener Prediger, Evangelist. Kannst du das nicht aus dem Ärmel schütteln, was du zu predigen hast? Nein, Paulus sagt, die Freimütigkeit, dass die rechte Verkündigung, die kommt von Gott. Die kommt von Gott. Gott ist es, der mich fähig macht zu diesem Dienst, zu dieser Predigt. Und so bittet er die Thessalonicher, für ihn zu beten. Und wir sehen noch etwas Besonderes hier dran. Manche Leute glauben immer an das Gebet eines Supergeistlichen. Ich nenne das einfach mal so. Das Gebet eines geistlichen Helden, einer, der im Vordergrund steht. Hier waren die Christen, die waren noch gar nicht lange gläubig. Ein paar Monate. Schaut, er wusste, das Gebet des einfachsten Gläubigen hat seine Autorität in Christus, in der Gerechtigkeit Christi. Und das Gebet des einfachsten Gläubigen ist Gott wohlgefällig, weil Gott ihn in Christus ansieht. Und Gott ist willig und freudig, das Gebet zu erhören. Und darum bittet er die Gläubigen, für ihn zu beten. Darum sagt er, betet. Im Übrigen betet für uns. Also es zeigt seine Abhängigkeit, es zeigt, was er von dem Gebet des einfachsten Gläubigen hielt. Also er wusste, wie wichtig es ist. Und dann sagt er uns, wofür sie beten sollen. Schaut, wofür sie beten sollen, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird. Er wusste also, dieses Wort Gottes stößt auf Widerstand. Dieses Wort Gottes wird immer in einer Welt der Auflehnung gegen Gott auf Widerstand stoßen. Überall werden Grenzen, Mauern sein, unüberwindbare Mauern, unüberwindbare Hindernisse. Und wisst ihr, was das größte Hindernis ist? Paulus sagt einmal ganz klar, er sagt, das Herz eines Menschen ist wie eine Festung. Für eine Festung. Und die Festung ist eine dicke, hohe Mauer, starke Mauern. Und diese Mauern sind Gedankensysteme. Und diese Gedankensysteme haben sich sozusagen verbarrikadiert. Die Mauern sind verschlossen, die Festung ist stark. Und wogegen haben sich diese Gedankensysteme verbarrikadiert? Gegen Gott. Sie haben sozusagen eine dicke Mauer, die Gedanken sind eine dicke Mauer. Alle Argumente, die Menschen gegen Gott haben, sich nicht Gott zu unterwerfen, sind wie diese Festung. Und Paulus sagt, jede dieser Festung muss überwunden werden, erobert werden. Das heißt, die Mauer muss aufgerissen, die Tore durchbrochen werden, die Zentrale niedergerissen werden. Er sagt es, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Das Wort des Herrn soll laufen. Und das sagt hier, was sollen sie tun? Sie sollen beten, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft. Das heißt, dass Gott durch seine Gnade dem Wort so viel Kraft gibt, dass es weitergeht, dass das Evangelium verbreitet wird. Schaut, was er hier macht. Er wusste, das ist mein Auftrag. Er sagt im 2. Korintherbrief, die Liebe des Christus drängt mich, wir haben es Mittwoch gehabt, drängt uns, das Evangelium zu verkündigen. Aber er geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass er predigen muss. Er sagt nicht, dass er das nicht freiwillig tut, aber er sagt auch, dass ein Muss auf ihn liegt. Warum? Weil es seine Haushalterschaft ist. Gott hat ihm etwas anvertraut, nämlich das Evangelium den Heiden zu verkündigen. Und weil er es freiwillig tut, ist es seine Freude. Er will es, weil Liebe ihn drängt, tut er es nicht einfach nur, weil er muss, sondern er tut es, weil er weiß, wie herrlich das Evangelium ist. Aber was macht er hier? Er sagt, ihr Thessalonicher, ihr sollt mit mir den gleichen Kampf kämpfen. Ihr sollt mit mir das gleiche Anliegen haben. Jetzt überlegt mal, die Thessalonicher waren eine Gemeinde, die waren gerade erst gläubig geworden. Und sie wurden verfolgt. Das heißt, sie hatten harte Zeiten. Wie oft sind unsere harten Zeiten die Ausreden dafür, dass wir nicht evangelisieren? Wie oft sind die angefochtenen Zeiten der Grund, warum wir nicht mehr fürs Evangelium tun? Wir denken, unsere Not ist der Grund dafür, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir es entschuldigen. Nun, ich will gar nicht, dass wir so sehr den Blick auf unser Tun richten, aber eins will er offensichtlich hier, dass jeder, der ein Christ ist, ein Missionar ist. Nicht als Missionar, der hinausgeht, sondern ein Missionar, der verstanden hat, dass er von Gott bestimmt ist, Teilhaber der Verkündigung des Evangeliums zu sein. Wodurch bist du denn errettet worden? Weil du das Evangelium gehört hast. Was ist mit einem Christen, der sagt, ich bin froh, dass ich das Evangelium gehört habe? Punkt. Und nicht einen Schritt weiter denkt, zu sagen, und was ist mit dem Nachbar, mit dem Arbeitskollegen, mit der Studienkameradin, die das Evangelium noch nicht kennt? Ich bin froh, dass ich es habe. Schaut, das geht gar nicht. Die Liebe Gottes zeigt sich im Evangelium. Und so, nun soll mein Herz so hart sein, dass die Liebe Gottes gar nichts in mir auslöst gegenüber denen, die verloren sind. Das Evangelium ist Sache jedes Gläubigen, muss Anliegen jedes Gläubigen sein. Und das heißt nicht, dass du berufen bist zu predigen, das heißt nicht, dass du berufen bist in erster Linie zu reden, beten. Nehmen wir das ganz praktisch. Jeder also dieser Thessalonicher hatte einen Anteil nach den Gaben, nach der Berufung, nach den Herausforderungen, einen Anteil in der Ausbreitung des Evangeliums, und jetzt nehmen wir uns einfach auf Paulus bezogen, einen Anteil in der Verkündigung von Paulus. Paulus sagte also, wenn ich das Evangelium verkündige, dann habt ihr einen Anteil daran, inwieweit das Wort ungehindert läuft, Festungen niedergerissen werden. Ihr habt einen Anteil. Nehmen wir das mal auf, beziehen wir das auf, mal auf uns. Betet für mich, betet für die, die ihr predigen. Denkst du darüber nach, dass du einen Anteil hast an der Predigt, an der Frucht der Predigt, an der Kraft der Predigt? Du hast einen Anteil. Hast du heute deinen Anteil erfüllt? Hast du ihn überhaupt wahrgenommen? Hast du gesehen, dass du einen Anteil hast? Der Herr erinnert uns hier dran, dass jeder Einzelne von uns einen Anteil hat an dem Werk des Herrn und berufen ist. Wir dürfen nicht Zuschauerdenken haben, dass wir stehen da und sagen, okay, guck mal, wie der Prediger uns heute unterhält. Ob es gut war oder schlecht war. Nein, kämpfe mit. Wie kämpfst du mit? Indem du vor dem Thron der Gnade flehst, dass Gott die Gaben des Predigers so über die Maßen strapaziert oder streckt, dass er predigt, was gar nicht seine Fähigkeit ist, sondern was Gott tun will. Wir rühmen heute so sehr den Spurgeon. Das ist alles Quatsch. Quatsch in dem Sinn, natürlich war er redebegabt. Was kann ein Redebegabter an geistliche Frucht hervorbringen? Er könnte Menschen manipulieren, aber er kann keine geistliche Frucht hervorbringen. Wenn Gott Menschen durch ihn errettet hat, und es scheint, viele wurden durch ihn errettet, dann deswegen, weil es Gottes Kraft war und weil Gott seine Gaben einsetzte und gebrauchte und er sich bewusst war, dass er es nicht kann. Und es wird gesagt, dass bis zu 70 Leuten bei jeder Predigt unter seiner Kanzel flehten, dass sie Gott sein Wort sendet und Frucht bringt. Wer hat also den Anteil? Der Prediger da oben, wahrscheinlich mehr die da unten. Und deswegen wirkt das Wort bis heute fort, weil viele, viele Gebete zum Thron der Gnade emporgestiegen sind und weil Gott geantwortet hat und die Kraft des Geistes sie bestätigt hat durch Frucht. Seht, welch eine herrliche Berufung in diesem Befehl Gottes ist, dass du beten sollst, dass du beten darfst. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort dazu. Du kannst nicht nur nicht beten, du kannst sogar noch viel mehr Schaden dem hinzufügen, indem du selbst ein verhärtetes Herz mitbringst, ein unempfängliches Herz. Schaut, als der Achan von den Sachen von Jericho nahm, von dem Gebannten nahm, wisst ihr, was dann die Folge war? Das, was heute so verbreitet ist. Die Folge war, ach, du brauchst nicht das ganze Volk nach Ei senden, das schaffen wir auch so, schick 3000 Leute, das reicht. Was war das Ergebnis? Die Niederlage. Sünde bringt immer Überheblichkeit mit sich. Und immer das Schauen auf die eigenen Fähigkeiten. Wenn ich Kompromisse mache mit Sünde, glaube ich, ich kann ein guter Christ sein. Ich kann als Christ leben. Das ist immer das Selbstvertrauen, das mitschwingt. Und weißt du, wir merken nicht, dass wir die ganze Gemeinde damit schaden? Und dass dem ganzen Werk des Herrn damit schaden? Es fallen dann die Leute von Israel und Josua ist entsetzt. Und als er den Herrn sucht im Fasten und Gebet, da sagt der Herr nicht, Achan hat sich versündigt, sondern der Herr sagt, Israel hat sich versündigt. Ich bin nicht mehr in ihrer Mitte. Merkt ihr, wie entscheidend es ist, dass jeder von uns nicht nur seinen Teil beiträgt, sondern auch darüber wacht, dem Wort nicht selbst zu widerstehen, weil er kein empfängliches Herz hat für das Wort Gottes. Aber er fügt hier noch einen zweiten Punkt hinzu und er sagt damit nicht nur, damit das Wort des Herrn läuft, sondern verherrlicht wird. Nun, wie kann das Wort Gottes verherrlicht werden? Er hilft uns, indem er sagt, wie auch bei euch. Das Wort Gottes wurde verherrlicht. Wie wurde es verherrlicht? Sie nahmen das Wort nicht als Menschenwort auf, sondern wie es Gottes Wort ist. Und dass es in ihnen wirksam war. Und das Wort hatte also solch eine Kraft in ihrem Leben, dass es ihr Denken und Handeln bestimmte, sodass überall in den Gemeinden Gottes über den Glauben der Thessalonicher gesprochen wurde, weil dieses Wort solch eine Kraft hatte, dass es inmitten von Verfolgungen sie nicht davon abhielt, dem Herrn zu dienen, für ihn zu zeugen, für ihn zu leben, sodass die Kraft dieses Wortes offenbar wurde in ihrem Leben. Dann sagt Paulus uns, dass die Liebe jedes Einzelnen jedem gegenüber zunahm, bei den Thessalonichern. Merkt ihr, wie das Wort Gottes verherrlicht wurde in ihnen? Das heißt, es kam zu einer Übereinstimmung des Wortes Gottes und dem Leben. Also Leben und Wort kamen so zusammen, dass das Leben eine Proklamation der Herrlichkeit des Wortes Gottes ist. Das ist, was gemeint ist. Ich breche es mal runter auf ein ganz einfaches Beispiel. Aber ich möchte, dass ihr nicht bei dem Beispiel bleibt, sondern einfach nur das Beispiel nehme ich, es ist ein aktuelles Beispiel, das Beispiel nehme ich aber nur als Hilfe für alle Bereiche unseres Lebens. Du kannst also, wenn du dich anziehst, einfach die Kleidung, die du nimmst, nach dem Geschmack richten, den die Modewelt dir vorgibt. Welche Herrlichkeit präsentierst du dann? Du präsentierst die Herrlichkeit unserer Zeit. Von gottlosen Leuten, die nichts anderes im Sinn haben, als Gottes Schöpfung zu zerstören. Das ist, was sie wollen. Du proklamierst also ihre Herrlichkeit. Du kannst jetzt ein bisschen frommer sein. Du sagst, nein, ich ziehe mich an nach meinem Geschmack. Ich mag das. Wen verherrlichst du dann? Dich selbst. Deinen Geschmack. Wenn du aber sagst, in allererster Linie präsentiere ich meinen Herrn, meinen König, wie wir gesungen haben, er soll gepriesen werden, dann wird das Wort des Herrn verherrlicht. Und dafür, sagt er, dafür sollen sie beten. Dass das Wort so eine Kraft hat, dass die Herrlichkeit des Wortes im Leben der Gläubigen sichtbar wird, also im Leben der Menschen sichtbar wird, indem sie sich bekehren, aber dann im Leben der Gläubigen, indem sie durch ihr Leben die Herrlichkeit dieser verändernden Gnade sichtbar machen. Und jetzt betet er weiter, und dass wir errettet werden von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Er zeigt also, dass Gott also dann manchmal seine Gläubigen in Nöte bringt und manchmal auch nicht in Nöte bringt, aber er will, dass sie bewahrt werden in Nöten oder errettet werden aus den Nöten durch Gebet. Nicht einfach so, sondern durch Gebet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und interessant ist, dass viele Psalmen genau dieses Thema haben. Die Psalmen sind voll davon, dass der Christ in Nöte ist und zu Gott schreit, dass Gott ihn aus den Nöten erretten möge. Warum macht Gott das so? Er macht es genau darum, damit wir unsere Unfähigkeit in allen Dingen sehen, unsere Abhängigkeit von ihm und vor allem, dass unser Glaube gemehrt wird, unser Vertrauen gemehrt wird. Warum? Weil wir dann mit dem Psalm sagen können, mit dem, was Gott im Leben, was andere gesagt haben, die es erfahren haben, dass Gott als Retter in Nöten reichlich erfunden ist. Wenn das dein Vertrauen ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann verändert sich nämlich alles. Du greifst nicht nach eigenen Mitteln, du greifst nicht nach Sünde, du bist nicht panisch, du läufst nicht irgendwo hin, du suchst nicht die Hilfe bei Menschen, sondern du sagst, ich weiß, wo Rettung ist, ich weiß, wo Rettung ist. Meine Rettung kommt von Gott und es ist deine Zuflucht. Und da gehst du hin. Das heißt, du lernst zu beten. Und deine erste Antwort auf Nöte ist dann beten. Du betest. Du suchst den Herrn und findest die Hilfe bei ihm. Und schaut, das will der Herr, dass unsere Gemeinschaft mit ihm so gestärkt wird, dass wir ihn sehen und im Anblick seiner Herrlichkeit verändert werden in ein und dasselbe Bild. Es gibt zwei Gründe, wie ein Christ errettet werden kann von Nöten. Das eine ist, dass Gott erstmal die Not gar nicht ins Leben bringt, ja. Aber das andere ist, und mach's mit dem Übel, dass es mir nicht bekümmert, dass die Not keine innere Not wird, sodass sie mich zweifeln lässt an Gottes Barmherzigkeit und Güte und Treue und Sanftmut. Dass sie mich zur Sünde bringt, dass sie mich zur Sünde verleitet. In zweifacher Hinsicht sollen wir dafür beten. Zweitens, Glauben. Er sagt euch, aber dann der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Diese Gemeinde wurde verfolgt. Diese Gemeinde wurde verfolgt und war durch die Verfolgung in manchen äußerlichen Nöten. Er fordert sie auf zu glauben. Schaut, wenn er sagt, wir trauen, aber der Herr ist treu. Schau auf die Treue Gottes. Halte fest an der Treue Gottes. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Liebes Kind Gottes, ich könnte jetzt einfach Bibelverse zitieren und ihr kennt Römer 8, Vers 28. Es muss denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Aber oft machen die bekannten Worte etwas in uns. Oft kommt es vor, dass die bekannten Worte uns nicht mehr dahin führen, wozu sie gesetzt sind, nämlich was sie innerlich verkündigen. Die bekannten Worte, das, was hier steht, ist ja, dass Gott uns nur in Nöte bringt. Die Verheißung Römer 8, Vers 28 sagt, dass Gott nur die Dinge auch in unser Leben bringt, die gut für uns sind. Glaubst du das? Nun, hier ist die praktische Anwendung Die Aufforderung hier zum Glauben ist eine praktische Anwendung, nämlich dass, wenn Gott mich in Nöte bringt, das nicht heißt, dass ich genug Kraft habe, mit der Not umzugehen. Das heißt es nicht. Das heißt nicht, dass ich stark genug bin, mich nicht zu versündigen. Das heißt es auch nicht. Das heißt aber ganz praktisch das, was hier steht, dass er mich nicht über mein Vermögen versucht, was eben nicht mein Vermögen in mir selbst ist, sondern nach dem, was er mich schon gelehrt hat im Glauben, wie er sich offenbart hat und wie er bereit ist, mir zu geben in der Stunde der Not und der Versuchung. Das heißt, ein Gotteskind darf für jede Not so auf den Herrn blicken, dass es weiß, das Gotteskind weiß, wenn Gott mich in die Not bringt, dann hat er genug Kraft bereit, um mir zu geben, in der Not ihn zu preisen. Deswegen heißt es ja auch, stärken und bewahren vor dem Bösen. Und bewahren vor dem Bösen, wenn ich stark werden soll, um bewahrt zu werden vor dem Bösen, dann merken wir, die Verbindung sagt nicht unbedingt in erster Linie, dass Gott keine Not äußerlich in mein Leben bringt, sondern dass die äußerliche Not mich nie zur Sünde leitet. Wie oft entschuldigen wir mit der äußerlichen Not unsere Reaktion der Sünde? Nein, nein, er sagt, schau auf den Herrn. Schau auf den Herrn und vertraue dem, der treu ist. Vertraue dem, der treu ist. Er wird mit jeder Situation fertig. Er wird mit jedem Feind fertig. Er wird mit jeder Not fertig. Er kann von einem Moment auf den anderen deine Not beseitigen, wenn sie zu groß ist für deinen Glauben. Aber er kann dir genug Glauben geben, dass du in der Not ihn preist. Die zweite Bitte sollte immer die Priorität haben. Die erste Bitte sein. Vater, verherrliche dich, dass ich in der Not zu dir meine Zuflucht nehme und dich darin preise. So dass am Ende die schnell vorübergehende, leichte Trübsal, so sagt es Paulus, der größere Nöte hatte, als wir sie kennen, ein über die Maßen ewiges Gewicht an Herrlichkeit schafft. Oder wie es im 2. Korintherbrief sagt, er sagt, der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Jede Not hat ein Ziel bei Gott, bei seinen Kindern. Der innere Mensch soll erneuert werden. Erneuert, was heißt das erneuert? Dass er sich stärker fühlt? In erster Linie heißt das, zurückgeführt zur Herrlichkeit, wie sie Adam und Eva im Paradies hatten. Das ist Gottes Gnade. Und noch herrlicher, noch weit darüber hinaus. Also glaube und drittens gehorche. Gehorche. Wir trauen euch aber zu im Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Als ich mal gelesen habe, oder als mir das mal aufgefallen ist, dass hier steht gebieten und im nächsten Vers, im Vers 6, wieder steht gebieten und dann wieder steht, dass sie den Anweisungen gehorchen sollen, dann hat es mein ganzes christliches Denken einmal so verändert. Im Gnadenreich gebieten, im Gnadenreich Gebote, die verbindlich sind, im Evangelium Gebote, denen ich einfach gehorchen soll. Es widerstrebt uns. Ne? Wir sagen ganz schnell gesetzlich, das ist gesetzlich. Und es zeigt eigentlich, und das war es ja, was bei mir gezeigt hat, es zeigte, dass ich ein falsches Verständnis hatte von dem, was Gott tut. Wenn er einen Menschen errettet. Wenn er einen Menschen errettet, führt er ihn unter die Herrschaft Jesu Christi. Wir haben so schön gesungen, O Monarch von dreien Reichen, dir ist niemand zu vergleichen. Herrsche auch in meinem Herzen über Zorn, Lust, Freud und Schmerzen. Lass mich deinen Schutz genießen. Herrsche auch in meinem Herzen. Was macht ein Christ? Er bekennt in erster Linie Christus als König. Er bekennt, dass der Herr König ist über den Himmel und über die Erde, über alle Herrschaft, über alle Macht, dass er über alle Herrschaft, über alle Macht ist und zu gebieten hat. Ein Christ, der nicht gehorcht, der nicht gehorchen will, der sagt, oh, ich gehorche nur, wenn die Gnade mich irgendwie überwindet und dann dahin führt, dass ich dann auch automatisch tue, was Gott gefällt. Und wenn sie das nicht tut, dann eben nicht. Ich lebe ja von der Gnade. Schaut, das ist nicht die Herrschaft der Gnade. Die Herrschaft der Gnade ist die Anerkennung, dass Christus Herr ist. Und dass ich, weil ich Gnade verstanden habe, weiß, dass sein Königtum in meinem Herzen die höchste aller Ehren ist und dass mein Königtum über mein Herz mein Ruin ist. Ich ruiniere mich selbst, weil ich entscheide mich ständig für Dinge, die mein Leben ruinieren und zerstören, die das Bild Satans wiederherstellen. Aber wenn er König ist in meinem Herzen, dann wird meine Freiheit groß und herrlich. Warum? Weil er mich in die wahre Freiheit der Kinder Gottes hineinführt. Er führt mich zurück zur Herrschaft Adams, ja noch weiter hinaus. Er führt mich zur Einheit mit der Herrschaft Christi. Und wie wichtig ist es, dass wir das verstehen? Um es nochmal grob zu sagen, welche Gemeinde, die Gemeinde, die sich nicht der Autorität der Apostel, das ist die Schrift, unterwirft, ist keine Gemeinde. Ist keine Gemeinde. Gott hat, der Herr Jesus Christus selbst, als König aller Könige, hat den Aposteln befohlen, das Fundament für die Gemeinde zu legen. Und ist diese Frage bei dir nicht geklärt, ob du der Schrift gehorchen willst oder nicht, bist du nicht errettet. Ich sage nicht, ob du mal gehorsam bist, dass du übertrittst, dass du Dinge nicht siehst, dass du ungehorsam warst, dass du rebelliert hast. Das kennen wir alle als Christen. Aber die Grundsatzfrage ist, ist das die Autorität in allen Fragen des Glaubens und des Lebens? Wenn diese Frage für dich nicht klar ist, hast du kein neues Herz. Denn das neue Herz zeigt sich darin, dass es den Willen Gottes von Herzen tun will. Deswegen ist die Autorität, und Paulus sagt, wie wir euch gebieten. Oh, sagst du, ja, wenn ich es einsehe, dass das für mich gut ist, dann will ich dem ja gehorchen. Stellt euch vor, das zweijährige Kind sagt, wenn ich einsehe, dass das, was die Eltern gebieten, vernünftig ist, dann will ich ja gehorchen. Und sind wir vor dem ewigen Gott nicht noch viel kleiner als ein zweijähriges Kind? Wie töricht ist das Argument? Nein, Gott sagt, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deiner Kraft. Und dann sagt er, schreib es auf deine Hände und schreib es auf deine Stirn. Wisst ihr, was das bedeutet? Gehorche. Und im Gehorsam wirst du verstehen. Nicht erst in die Stirn und dann auf die Hand. Das sagt die Aufklärung. Der Herr sagt, tue, was er sagt. Erkenne, dass er Gott ist. Erkenne, dass er weiser ist wie du, viel weiser und vollkommen ist. Dass er treu ist und dass er nur Gebote gab aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu dir. Und darum vertraue dem Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn auf allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und der letzte Punkt ist, wache. Nun, er sagt hier, der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Warum habe ich das Wache genannt? Weil wir einen sehr guten Vers aus Sprüche 4, Vers 23 kennen, mehr als alles, was der Mensch bewahrt, mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Und schaut, jetzt sagt Paulus hier, dass der Herr ihr Herz auf etwas lenken soll. Und das bedeutet ganz einfach, und das habe ich jetzt einfach so verpackt, das bedeutet ganz einfach, wache darüber, dass du diese Blickrichtung behältst. Wache darüber, dass du die Liebe Gottes siehst und das Ausharren des Christus. Dass die Ausrichtung deines Herzens dem Gebet der Schrift entspricht. Dass dein Herz gelenkt wird. Viele Dinge lenken unser Herz. Ein Blick und mein Herz ist gefangen. Ein Gedanke und mein Herz geht in eine Richtung. Verzagtheit kommt so schnell. Nur ein Gedanke, eine Perspektive, eine Art und Weise der Wahrnehmung. Und schon sehe ich nicht mehr die Liebe Gottes, sondern zweifle. Warum lässt Gott das zu? Was habe ich getan, dass Gott das in mein Leben bringt? Gott überfordert mich. Ich kann das nicht verstehen. Und. Und schaut, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Deswegen schreibt er das. Hier ist eine Gemeinde in großen Anfechtungen und der Zweifel an die Liebe Gottes nimmt mir die Grundlage, um als Überwinder durchs Leben zu gehen. Darum schau auf die Liebe Gottes. Darum schau auf die Liebe Gottes. Der Beweis, den er gab, liegt doch in seinem Sohn. Wo gibt es eine größere Liebe als die, dass der Vater seinen Sohn gab zur Erlösung seiner Kinder? O Kind Gottes, soll irgendetwas in deinem Leben, irgendeine Härte, eine Schwierigkeit, eine Not, diesen Beweis verdunkeln, den Gott gegeben hat, sodass du an seiner Liebe zweifelst? Behüte dein Herz. In Sprüche ist interessant, ne? Wenn man Sprüche, da gibt es ja ganze Konzepte über mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn aus ihm quillt das Leben. Aber wenn ihr mal den Kontext lest, dann geht es in erster Linie darum, das Wort Gottes in deinem Herzen zu bewahren. Behüte dein Herz, dass das Wort und dein Herz zusammenkommen. Dass das, was das Wort sagt, das Bekenntnis deines Herzens ist. Das ist das Allerwichtigste, da fängt es an. Weil wenn das nicht klar ist, nach welchem Maßstab willst du dein Herz behüten? Nach dem, was dir gut tut, das Moderne, was mir gut tut. Wo ich höchstmöglich Frieden fühle. Nein, das ist nicht das, worum es geht. Behüte dein Herz. Der Treue Gottes, an der Treue Gottes nicht zu zweifeln. Behüte dein Herz, dass Gott, der gesagt hat, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, für dich ein sichererer Anker ist, als alle deine Empfindungen, deine Wahrnehmungen, deine Gedanken und was immer da sich dagegen stellt. Und als wenn, auch wenn die ganze Welt dagegen schreit. Und interessant, das hilft uns, es wirklich auch praktisch anzuwenden. Und er sagt, auf das Ausharren des Christus. Gab es jemand, der größeres Unrecht erlitten hat als Christus? Gab es eine Ungerechtigkeit und gibt es eine Ungerechtigkeit in der Welt, die größer ist als die, die Christus erfahren hat am Kreuz von Golgatha? Schau in die tiefsten Tiefen dieser Welt und in die Abgründe der Ungerechtigkeit. Aber hier erfahren Menschen noch Güte und Barmherzigkeit, weil verdient habe ich und du, verdient habe ich die Hölle. Und die größte Ungerechtigkeit kann meine Schuld nicht sühnen, meine Strafe, den Zorn Gottes nicht auslöschen. Das Erleiden der größten Ungerechtigkeit nimmt nicht eine einzige Sünde weg. Aber genau das hat Christus erlitten, der Gerechte für die Ungerechten. Er, der vollkommen war, musste erfahren, musste die ganze Gemeinheit einer gottlosen Welt an sich selbst ertragen und dann noch die Strafe Gottes über all ihre Übertretungen, sodass Gott an ihm bestrafte, was wir verbrochen haben. Und was macht er? Er betet: Vater, ich bitte nicht, rette mich aus dieser Stunde, sondern Vater, verherrliche deinen Namen. Ausharren. Ausharren, das Wort heißt darunter bleiben. Er sagt, ich will den Willen Gottes tun. Das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Das ist seine Haltung. Ich schaue zum Himmel empor und sage, Vater, was du tust, das will ich auch tun. Und was du entscheidest, ist meine Freude. Ich kann nichts aus mir selber tun, sondern was ich den Vater sehe, das will ich tun. Ausharren des Christus. Ausharren. Christus musste die gleichen Mittel gebrauchen, die wir gebrauchen sollen. Christus hat nicht überwunden, wir machen das gerne so einfach, wir sagen, na ja, Christus konnte ausharren, weil er war ja Gott und deswegen konnte er ausharren, deswegen braucht er nicht sündigen. Das ist Quatsch. Christus musste durch die gleichen Mittel ausharren, durch die wir ausharren müssen. Hast du dich schon mal gefragt, warum Christus mehr gebetet hat als alle Menschen auf dieser Erde? War das nur eine fromme Übung von Christus? Nein, es war seine Abhängigkeit von seinem Vater im Himmel. Er wusste, ich brauche jeden Tag, jede Minute von oben, vom Himmel her, den Zustrom der Gnade, um hier als Mensch zur Ehre Gottes zu leben. Er lebte, er gebrauchte diese Mittel. Er suchte den Herrn und er blieb darunter. Und der Gebetskampf in Gethsemane zeigt, ohne dass wir das ausdehnen, er zeigt einfach, wie sein Herz sich dem Willen Gottes in vollkommener Weise unterworfen hat. Und wie hat er das getan? Hebräer 12 sagt uns, er schaute auf das Ende. Er schaute auf die Belohnung. Er schaute auf das, was Gott verheißen hat. Und er sagte, Vater, erfülle an mir, was du verheißen hast. Und so gehe ich ans Kreuz. Das ist Ausharren des Christus. Und er nimmt uns hier bei der Hand und sagt, Paulus sagt darum, schau auf Christus. Schau auf Christus. Wache darüber, dass dein Herz auf Christus schaut. Bete darum, dass dein Herz auf Christus schaut. Lenke, bitte, dass Gott dein Herz immer wieder ihm selbst zuneigt. Und eines ist, dass du nicht an seiner Liebe zweifelst. Und das zweite ist, dass du Christus als Vorbild, als Erlöser, als Opfer und als wartender König, als wartenden König anschaust. Als den, der verheißen hat, zu kommen und dich in seine Herrlichkeit zu führen. Und lass dein ganzes Leben von dieser Blickrichtung bestimmt sein. Wache drum, bete drum. Schaut, Jesus macht es immer wieder und wieder. Er sagt, lebt als solche, die ihren Herrn erwarten. Und was sagt er in den Schwierigkeiten? Er sagt, in der Erwartung der Schwierigkeiten, die kommen werden, die sich mehren werden. Er sagt, wachet und betet, dass ihr gewürdigt werdet, dem allen zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und was sagt Petrus zu den Gläubigen? Zu den Gläubigen, die in Verfolgung sind, in Nöte sind. Er sagt, schaut auf das Unrecht eures Herrn, ihr folgt seinen Fußstapfen nach und freut euch darin. Freut euch daran. Warum? Ihr seid gewürdigt, Gottes Herrlichkeit zu tragen. Und was sagt er den Sklaven, die zu Unrecht bestraft werden? Er sagt, schaut, ihr dürft den Fußstapfen eures Meisters folgen. Schmäht nicht, wie er nicht geschmäht hat. Lästert nicht, seid nicht zornig. Segnet, betet, das Ausharren des Christus. Ihr gebraucht die Mittel, die der Herr gebraucht hat in der großen Not. Er betete für seine Feinde. Er liebte. Er beharrte in der Abhängigkeit von Gott. Und was hat er der Frau, die zu Unrecht von ihrem Mann behandelt wird? Das Gleiche sagt wieder, schau auf Christus. Schau auf Christus, wieder und wieder. Und seht, das ist, war seine ganze Botschaft. Schau auf das Ausharren des Christus. Und das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, sagt uns Jakobus, damit wir vollkommen und vollendet sind und es uns an nichts mangelt. Ich gehe zurück zu Paulus. Paulus sagt nicht, dass die Bedrängnis, die Schwierigkeiten, die Nöte automatisch in uns Christusähnlichkeit hervorbringen, sondern er sagt, die wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Es ist so wichtig, dass deine Perspektive, dein Blick bewahrt wird. Dein Blick bewahrt wird für den, der bewunden hat, weil er ausharrte und nun in der Herrlichkeit sitzt, um dir alles zu geben, vom Thron der Gnade, was du brauchst, und der dir verheißen hat, zu kommen, wiederzukommen und einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, wo du sagen wirst, das, was ich hier auf der Erde an Leid, an Schwierigkeiten, an Nöte hatte, ist nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die er für mich bereitet hat. Der Herr lenke unsere Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren in Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, wir können nichts aus uns heraus tun. Wir vergessen morgen, was wir heute gelesen und gehört haben. Wir richten unsere Blicke auf zu dir und bitten dich, dass du dein Wort in unserem Herzen versiegelst und die Dinge zusammenbringst und uns an dein Wort erinnerst und uns im Alltag und im Leben so auf dein Wort, zu deinem Wort zurückführst, damit dieses Wort in uns Raum hat und verherrlicht wird, zur Ehre deines Namens. Herr, heilige du uns durch und durch. Bring uns zum Ausharren des Christus und öffne unsere Augen für die Liebe des Vaters. Gib uns Festigkeit darin. Herr, mehre unseren Glauben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.